Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Man kann sich's heute kaum mehr vorstellen, wie die Stimmung damals in den 80er Jahren war, wo plötzlich eine neue tödliche Krankheit auftaucht ist, die durch Sex übertragbar ist. AIDS war eine riesige Bedrohung und hat vielen grosse Angst gemacht. Heute ist es still geworden um die ehemalige Lustsüche, wie man AIDS damals genannt hat. Jeden Tag aber stecken sich zwei neue Menschen mit dem HIV-Virus an und jedes Jahr sterben ungefähr 100 Menschen in der Schweiz an den Folgen von deren Immunschwäche. Und wer HIV-positiv ist, wird auch heute noch ausgrenzt und benachteiligt. Die AIDS-Hilfe Schweiz kämpft seit 25 Jahren da dagegen an. Ihre aktuelle Solidaritätskampagne, die tönt so.
Würdest du mich noch respektieren, wenn ich HIV-positiv wäre?
Würden Sie mich noch als Model buchen, wenn ich HIV-positiv wäre?
Würden Sie mich noch in den Nazi wollen, wenn ich HIV-positiv wäre?
Wäre ich für Sie im Rennen, wenn ich HIV-positiv wäre?
Gegen AIDS. Für die Betroffenen.
Zwei Betroffene, ihre Geschichte, ihr Leben mit AIDS, erzählen wir euch jetzt hier im Input. Am Mikrofon ist Sabine Lüthi. Nennen wir einen Philipp. Der Philipp ist 60, HIV-positiv und es geht ihm nicht gut gesundheitlich. Vor genau 4 Jahren war ich schon mal beim Philipp für eine Input-Sendung. Damals war er noch recht gut zu Wege. Heute schafft seine Lunge nur noch zur Hälfte. Sein Herz ist angeschlagen und ohne starke Medikamente hätte der Philipp grosse Schmerzen. Philipp, seine Geschichte, sein Leben und auch sein Sterben mit HIV, das steht heute im Mittelpunkt dieser Sendung. Genauso wie auch die Geschichte von der Steffi. Auch das ein Pseudonym übrigens. Auch die Steffi haben wir vor 4 Jahren schon einmal besucht. Sie ist jetzt gleich 50 und auch sie ist seit über 20 Jahren HIV-positiv. Wie es diesen zwei Menschen ergangen ist und wo wir eigentlich in Sachen AIDS stehen, im Jahr 2010, kurz vor dem Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember, all das jetzt da im Input. Anfangen tun wir mit der Geschichte von der Steffi. Und wir gehen für einen Moment zurück in die Vergangenheit. Es ist Anfang 80er Jahre. Die Steffi ist 20 und hetzt auf dem Fixerstrich in Basel den Summe. LSD, Speed, Heroin, Diebstahl, Vergewaltigung, Gefängnis, Drogenentzug und wieder zurück auf Gas. Das ist ihren Alltag. Und dann plötzlich taucht eine Krankheit namens AIDS auf.
Also damals auf der Gasse ist das plötzlich jetzt einfach geheiss, es gibt die Krankheit. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, wie das genau gekommen ist. Aber man hat einfach gewusst, es gibt die Krankheit. Und es gibt Leute, die krank sind schon. Es war eine Situation, wo eh jeder verladen ist und seinem Stoff nachher gerannt ist. Es hat sich nicht, die Leute haben sich nicht wirklich damit befasst, es könnte einem selber mal treffen.
Das ist ein Ausschnitt aus der alten Input-Sendung vor 4 Jahren. Im November 2006 habe ich Steffi damals getroffen, an einem nebligen, kalten Abend in ihrer Wohnung. Und sie hat damals ihre ganze Geschichte erzählt, ihre Geschichte mit AIDS.
Es hat einfach dazugehört. Die einen haben Glück, die anderen haben Pech.
Sie hat Pech gehabt. Im Oktober 1985 macht sie den HIV-Test und er ist positiv.
Ja, ich habe das einfach angenommen. Ja, okay, jetzt hast du es halt, oder? Ja, registriert und beiseite geschoben. Und, ja.
Beiseite geschoben und das während vielen, vielen Jahren. Sie hat ihre HIV-Infektion total verdrängt. Nach 10 Jahren ist sie weggekommen von den Drogen. Sie hat geheiratet, sie hat 2 Töchter geboren. Körperlich aber ist es ihr immer wie schlechter gegangen.
Es ist so ein permanenter Abbau. Aber das sieht man eigentlich erst nachher, wenn man zurückschaut, wie sich der Körper verändert, wie sich die Psyche verändert. Und man will das einfach nicht wahrhaben. Und ich war ja immer beschäftigt, ich musste mich nicht mit dem befassen. Aber wenn ich so zurückschaue, es ist schon ein Abbau einfach da.
Trotz Medikament, das sie mittlerweile nimmt, ihren Körper, der wird immer wie schwächer, immer wie anfälliger. Sie hat Lungenentzündungen, immer wieder Grippe, Gelbsucht. Der tägliche Kampf gegen die HIV-Infektion geht ihr langsam aber sicher ans Lebige.
Ja, es ist zum Teil wie so eine Zeitbombe, wo man einfach drauf hockt und nicht weiss, wenn sie losgeht.
Daneben die Scheidung von ihrem Ex-Mann und das ganze Dorf, übrigens ganz ein normales Mittellanddorf irgendwo in der Schweiz, das ganze Dorf, das mit dem Finger auf sie und ihre zwei kleinen Mädchen zeigt. Die Steffi ist Ende 2006 eine Frau, die ausgegrenzt wird, eine Frau, die müde ist, erschöpft ist, eine Frau, die krank ist. Das alles war vor 4 Jahren. Was ist aus der Steffi geworden? Wie geht's ihr heute? Ist sie noch zweg oder hat die jahrzehntelange Krankheit sie mittlerweile gebödelt? Ich lüte ihr an und bin echt erstaunt. Sie sagt nämlich, sie sei jetzt 25 Jahre HIV-positiv und es gehe so gut wie noch nie in ihrem Leben. Und ich soll doch am besten gerade dort hin, sie schauen interviewen, wo sie die Kraft hernimmt. In der Christ International Church nämlich, das ist eine internationale Freikirche. Ein paar Tage später treffen wir uns tatsächlich dort, in einem kleinen Aufenthaltsraum. Es gibt Schokokuchen und einen Kaffee. Steffi ist noch dünner geworden, als sie damals vor 4 Jahren eh schon war, aber sie wirkt fit und voll Energie. Auch ihre jüngste Tochter ist dabei, nennen wir sie Claudia. Und um uns herum sitzen ganz ein Haufen Leute, vor allem Teenager, junge Männer und Frauen, Freunde von der Claudia. Und die nimmt es Wunder, was denn da so Spezielles am Leben von diesen beiden ist. Ob Steffi sich an unser Gespräch damals vor 4 Jahren noch erinnert, frage ich sie ganz am Anfang, ob sie sich daran erinnert, wie schlecht es ihr damals gegangen ist.
Gut, das sind Welten dazwischen. Von der Finsternis ins Licht. Von der Verzweiflung, von der Resignation ins Licht.
Kurz nach unserem Gespräch damals hat sie nämlich den Glauben an Gott wiedergefunden und ist in die christliche Gemeinde gekommen.
Ich habe innerlich Frieden gefunden. Klar, die Zeitbombe ist im Prinzip immer noch da, aber es ist nicht mehr das Wichtigste. Ich habe auch lernen, umdenken. Es ist nicht mehr die Krankheit im Mittelpunkt und was passiert jetzt mit mir, sondern ich habe eine andere Sicht bekommen vom Ganzen.
Inwiefern?
Dass ich Frieden gefunden habe. Einfach Frieden in mir, dass ich ruhig geworden bin. Die Krankheit macht mir nicht mehr Angst von dem her. So.
Der Glaube gibt der Steffi also Kraft für das Leben und nimmt ihr die Angst vor dem Sterben. Die HIV-Infektion, die aber geht weiter, trotz Medikament, ganz langsam, aber unaufhaltsam. Nach so langer Zeit, nach über 25 Jahren, nach so vielen schweren Infekten, die sie hatte, nach so manchem Jahr starken Medikament, ist der Körper ausgelaugt. Die Steffi nimmt immer wie mehr ab, sie ist müde.
Ich habe einfach Einschränkungen. Ich merke, ich bin reduziert. Der Kopf sagt, ja, du kannst arbeiten. Und der Körper sagt etwas anderes. Das ist einfach so.
Was sagt denn Ihr Körper?
Ich bin müde. Nein. Ja, der Körper meldet sich einfach, indem ich müde bin. Indem ich ausgepowert bin, ausgelaugt bin. Und das hat nichts mit Schlafen zu tun, sondern einfach eine Müdigkeit, eine permanente Schlappheit. Also nicht Schlappheit.
Die Steffi bekommt einen Teil Invalidenrente und arbeitet 50%. Sie macht Gassenarbeit, kümmert sich um Randständige. Daneben engagiert sie sich stark für ihre christliche Gemeinde. Aber auch sie hat Tage, wo es ihr nicht gut geht, wo sie traurig, wütig, verzweifelt ist über ihr Schicksal.
Ja, wir sind alles nur Menschen und ich habe die Zeiten logischerweise auch. Aber ich habe gelernt, das Wort Gottes als Realität zu sehen. Und ich habe die Beziehung zu meinem Gott. Und wenn diese Zeiten kommen, dann sage ich, Herr, es ist deine Sache. Ich lege es dir an, du schaust für mich. Weil ich konzentriere mich nicht mehr auf das HIV, sondern ich konzentriere mich auf meinen Gott.
Der Fokus segen andere jetzt, sagt sie, und das gebe ihr Kraft. Auch wenn sie immer wieder herbe Rückschläge und Diskriminierungen muss erleben. Ein Beispiel. Anfang letztes Jahr hat sie eine Ausbildung gemacht als Pflegehilfe beim Roten Kreuz, dann ein Praktikum.
Und wollte mich eigentlich selbstständig machen. Ich wollte so wie private Spitex für mich machen. Um die Leute daheim zu unterstützen. Ich muss eine Tagegeldversicherung abschliessen und eine Unfallversicherung. und Haftpflicht. Und dann habe ich das meinem Versicherungsagent gesagt, ich werde das gerne machen. Und seine lakonische Antwort war, aber gell, sie wissen schon, dass wenn ich den Antrag auf den Tisch lege, dass der gerade wieder abgeschoben wird. Wegen dem HIV, oder?
Taggeldversicherung, berufliche Vorsorge, Lebensversicherung. Für HIV-positive Menschen ist das immer noch ein riesen Problem. Ein eigenes Geschäft, berufliche Selbstständigkeit bleibt für viele also ein Traum. AIDS ist zwar aus den Schlagzeilen verschwunden, im Alltag aber wird der Frau, wird Steffi, immer wieder daran erinnert, dass ihr Leiden, dass AIDS nicht eine Krankheit ist wie Krebs oder Diabetes. Die Steffi nimmt es erstaunlich gelassen.
Also ich bin inzwischen auch schon ein bisschen abgehärtet. Das haut mich nicht mehr um. Ich habe ja gelernt, leben mit dem.
Sie hat gelernt, leben mit dem. Damit, dass sie die Jobs verliert, kaum sagt sie, dass sie HIV-positiv ist. Damit, dass man hinter ihrem Rücken über sie tuschelt. Damit, dass die anderen Mütter im Dorf mit dem Finger auf sie zeigen und sich schnell umdrehen, wenn sie vorbeiläuft. Mit all dem hat sie gelernt, leben.
Man ist einfach nicht gleich wie andere. Es ist eine Ausgrenzung da. Weil man kann nicht umgehen mit dem. Man merkt es einfach, es ist eine unausgesprochene Ablehnung. Man wird belächelt, man wird vielleicht nicht angeschaut. Ein sensibler Mensch merkt das einfach auch. Die Leute wollen nicht unbedingt mit einem zu tun haben.
Ob man dann heute noch im Dorf über sie schwätzt und mit dem Finger auf sie zeigt, frage ich sie.
Weiss ich nicht, ich habe mich zurückgezogen. Absolut. Ich wohne in einem wunderschönen Bauernhaus am Berg oben. Ich habe eigentlich nicht viel mit den Leuten zu tun. Ich kenne zwei, drei Leute, die oben dran wohnen, sind auch Christen. Und sonst muss ich das nicht mehr haben, ganz ehrlich. Also ich bin auch nicht mehr angewiesen auf den Goodwill von irgendwelchen Leuten und brauche ich nicht. Definitiv. Ich bin stark geworden und das brauche ich nicht mehr.
Man merkt zwischen den Zielen ein bisschen, der Schmerz, der sitzt nicht weit unter der Oberfläche. Und das ist auch kein Wunder, sondern totaler Rückzug ist ja letzten Endes einfach nichts als die logische Konsequenz von einer jahrelangen Ablehnung.
Aber was soll ich kämpfen gegen Vorurteile? Das bringt ja nichts. Ich habe in diesen 4 Jahren, das ist auch etwas, was ich wirklich gelernt habe. Ich weiss heute, wer ich bin. Ich bin nicht angewiesen auf die Liebe von anderen. Und ich bin auch nicht sauer auf die Leute, aber ich muss sagen, eigentlich wollte ich gar nicht mit so einer doofen Gesellschaft zu tun haben, weil das ist mir echt zu blöd. Weil wenn es dann mal schlecht geht, dann schauen wir dann weiter irgendwann. Das sind alles nur Menschen.
Die Menschen da in der christlichen Gemeinde, für die Menschen sei AIDS schlicht kein Thema, sagt Steffi. Man umarme sich, man gebe sich die Hand, sie fühle sich geborgen da. Auch ihre Töchter haben da in der Christ International Church Menschen gefunden, Jugendliche aus allen Kulturen, die sie akzeptieren und gern haben. Vor 4 Jahren war das alles ganz anders gewesen. Obwohl die beiden Kinder nicht angesteckt sind mit HIV, erleben sie einen einzigen sozialen Albtraum in dem Dorf, wo sie wohnen. Dass sich ihre Mutter als junge Frau und dann noch in der Drogenszene mit HIV angesteckt hat, mit dem kann offenbar niemand wirklich umgehen. Was das für die Claudia, damals 12, und ihre ältere Schwester, damals 14, was das bedeutet hat, haben sie uns damals im Jahr 2006 so geschildert.
Ja, ich bin einfach immer so viel mal abgemacht worden und so. Und sie haben auch immer blöde Sprüche gemacht über das. Ja, sie haben einfach immer gesagt, dass ich auch angesteckt bin, dass ich sie nicht anlängen darf. Und auch die Eltern haben blöd da, wenn ich mit ihnen zusammen war. Und meine beste Kollegin von der 1. bis 5. Klasse, ihre Mutter hat nachher auch gesagt, dass ich nicht mit ihr zusammen sein darf und so. Ich kann nicht mit ihr gut duschen. Im Schwimmbad habe ich auch nicht wirklich mit ihr. Ja, sie hat auch so abstoßend da. Ich bin dann einfach heim und mich hat es immer traurig gemacht. Meistens habe ich schon auf dem Weg angefangen brüllen und so.
Also es tut einfach weh, weil ja, man weiss, es betrifft eigentlich die Mutter. Also es wird eigentlich über die Mutter geredet und sie haben eigentlich keine Ahnung davon, obwohl sie auch Aufklärung haben und alles und wissen, das kann gar nicht sein, weil wir eben gesund sind und alles. Und es tut einfach weh, wenn sie so Sachen erzählen, obwohl es nicht stimmt und sie wissen, dass es nicht stimmt.
Etwas vom Schlimmsten, was die beiden Mädchen damals erlebt haben, sei, dass der katholische Jugendverband Blauring im gleichen Jahr, also im Jahr 2006, dass der katholische Jugendverband Blauring von ihnen beiden, von diesen beiden Kindern also, verlangt hat, dass sie einen AIDS-Test machen. Sonst hätten sie nicht dürfen mit ins Blauring-Lager. Das, was die Mädchen und ihre Mutter erlebt haben, ihre persönliche Geschichte mit HIV, die Geschichte erzählen wir euch hier im Input stellvertretend für abertausende andere Geschichten in der Schweiz. Wir schauen in dieser Sendung zurück auf fast 3 Jahrzehnte Umgang mit AIDS. Und im ersten Teil machen wir das am Beispiel von der Steffi. Sie sitzt immer noch am Tisch hier im Aufenthaltsraum der Freikirche. All die Demütigungen, die sie und vor allem ihre 2 Mädchen erlebt haben, all die Kindergeburtstagsfeste, die ohne sie stattgefunden haben, all das Geschwätz, all das hat Spuren hinterlassen.
Meine grosse Tochter hat dort eine ganz schlimme Zeit gehabt. Die hat auch vor Ritzen auch. Die ist 2 Jahre hat sie sich geschnitten und so aufs Gröbste ist. Also sie haben müssen sogar nach Königsfelden bringen. Also in die psychiatrische Klinik ist ganz, ganz schlecht zu sehen. Ich glaube, die Kinder haben beide extrem gelitten. Weil einfach, das war so viel gewesen. Es waren keine schönen Jahre. Und ich habe dort wirklich, bin oft an Grenzen gekommen. Ich bin froh, dass es durch ist.
Der Steffi, ihre jüngere Tochter Claudia, sitzt neben ihr, während sie das erzählt. Und sie wird immer wie nachdenklicher. Damals, vor 4 Jahren, war Claudia 12 gewesen. Ein Kind noch. Jetzt ist sie 16 und eine wunderhübsche junge Frau geworden. Sie steht kurz vor der Lehre jetzt. Das Mobbing, die fiesen Sprüche, das alles sei weitergegangen in der Schule und in der Nachbarschaft, sagt sie. Und häufig ist es das Geschwätz der Erwachsenen gewesen, die am meisten wehgetan haben. Von den anderen Eltern, zum Beispiel von den Eltern von ihrer allerbesten Kollegin.
Die Eltern von dieser Kollegin haben halt schon manchmal so blöde Sprüche gebracht über das Mami. Aber also nicht mir selber haben sie es gesagt, aber auch der Kollegin, dass ja, das ist kein Umgang für dich und das ist ein Absturz von einer Frau, was die alles gemacht hat und die ist das und bla bla bla, so Sachen.
Und wo du das gehört hast von deiner Kollegin, oder was hast denn du gedacht?
Es hat mich verletzt, weil es immer noch meine Mami ist und weil ich sie ganz fest lieb habe. Und ja.
Kann man sich wehren gegen so etwas? Wird man da hässig, wütig, traurig?
Traurig. Das macht mich einfach traurig. Es verletzt mich, weil ich weiss, dass es nicht stimmt. Und weil es Lügen sind. Und man kann es irgendwie nicht beweisen, dass es doch nicht so ist.
Wir stellen ab das Aufnahmegerät, machen eine kleine Pause, Tränen fließen. Und ihre Freunde, die rechts und links von der Claudia sitzen während dem Interview, die nehmen ihre Hand oder legen den Arm um ihre Schultern mit ziemlich betretenen Gesichtern. Die neuen Freunde da, die Claudia gefunden hat, die kommen aus aller Herren Länder. Multikulti würde man das nennen. Und fast jeder und jede von diesen Teenager da weiss aus eigener Erfahrung, dass es nicht viel braucht. Der falsche Name vielleicht oder ein bisschen dunklere Hautfarbe oder eben eine Mutter mit HIV. Dass es nicht viel braucht, dass man plaget wird. Dass die Eltern von den anderen Kindern und Gespändli in der Schule fiese Sachen über einen sagen. Claudia ist jetzt 16. Sie hat keinen einfachen Start ins Leben gehabt, aber sie sagt, nach einer kurzen Pause, sie sagt, sie sei stark geworden durch die schlimme Zeit und sie habe etwas ganz, ganz Wichtiges gelernt.
Dass man sich unterstützen soll. Dass man immer ehrlich soll zueinander sein. Dass man sie soll lieben, so wie sie sind und nicht ihre Fehler soll anschauen.
So viel für den Moment von der Claudia und ihrer Mutter Steffi. Jeden Tag stecken sich in der Schweiz 2 Menschen neu mit dem AIDS-Virus an. All paar Tage stirbt jemand an den Folgen dieser Krankheit. Wieso, dass das so ist, heute, trotz teuren, guten Medikamenten, das hören wir gerade nachher. Zuerst aber der Bruce Springsteen, «Streets of Philadelphia». Mittlerweile könnte man sagen, dass das Lied eine Art ein akustisches Mahnmal geworden ist gegen Diskriminierung von AIDS-Kranken. Es ist der Titelsong vom Film «Philadelphia». Das ist der erste grosse Hollywood-Film, der sich kritisch mit dem gesellschaftlichen Umgang mit AIDS-Kranken auseinandergesetzt hat. 1993 war das mit dem Tom Hanks und dem Denzel Washington in der Hauptrolle. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Das ist Input, unsere Hintergrundsendung hier auf DRS3. Habt ihr auch schon Sex gehabt, ohne Pariser und im Nachhinein ein bisschen Angst gehabt? Angst vor einer Ansteckung mit AIDS zum Beispiel? Vielleicht habt ihr sogar einen Test gemacht und habt selber erlebt, wie bedrohlich das plötzlich wird, wenn man ganz konkret Angst hat vor dieser Immunschwäche AIDS. Anfangs und Mitte 80er Jahre war genau diese Angst allgegenwärtig. Was für eine Stimmung wegen AIDS damals geherrscht hat in der Schweiz und überall auf der Welt, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Und darum hier einen ganz kurzen Zusammenschnitt von damaligen Zeitungsschlagzeilen, von damaligen Zitaten und von alten O-Tönen aus unserem Radioarchiv.
Jeder Achte, der das liest, hat AIDS.
Die Krankheit ist so unheimlich. Und so schrecklich.
Todesangst.
AIDS. Die Homoseuche AIDS hat Europa erreicht.
Die Homosexuellen sind jetzt zutiefst verunsichert.
AIDS ist jetzt überall in der Stadt.
Tätowiert AIDS-Kranken ein A auf die Brust.
Achtung, auch Küssen ist gefährlich.
Unsere Mediziner erwarten eine Katastrophe.
AIDS ist die Strafe Gottes.
Vor meinem inneren Auge sehe ich uns alle sterben.
Das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her. Die grosse Panik, die ist vorbei. Dafür ist eine gewisse Gleichgültigkeit an ihre Stelle gekommen. Und das, obwohl AIDS weltweit gemäss Statistik zur häufigsten Todesursache überhaupt geworden ist. Und zwar bei den 15- bis 59-jährigen Männern und Frauen. Einer, der da bei uns in der Schweiz an den Folgen der HIV-Infektion wird sterben, ist der Philipp. Der Philipp ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, der Philipp ist bereits schon mal gestorben, beziehungsweise am Sterben gewesen, und er hat auch schon ein Stückchen Himmel gesehen, erzählt er. Wie er sein Sterben erlebt hat, das hören wir in etwa einer Viertelstunde. Zuerst aber wollen wir wissen, wo wir im Kampf gegen AIDS eigentlich stehen heute, im Jahr 2010. Und dafür gehen wir ins Inselspital Bern zum Hans-Jakob Fuhrer. Er ist AIDS-Spezialist und er ist seit vielen Jahren Leiter der HIV-Sprechstunde. Auch heute werde ich noch gestorben an den Folgen dieser Immunschwäche, sagt er. Im Vergleich zu früher sind es wesentlich weniger geworden. Knapp 100 Menschen sterben pro Jahr. Aber an was genau sterben denn die Menschen, wenn man doch mittlerweile so gute Medikamente hat, wie man überall liest?
Die können an einem Herzinfarkt sterben, die können an einer chronischen Lungenerkrankung sterben oder die können eben an einer Leberzirrhose sterben, bei einer chronischen Leberentzündung. Und durch das, dass wir mit den Medikamenten, die wir heute zur Verfügung haben, die typischen AIDS-Krankheiten zum grössten Teil können verhindern können, zum Beispiel die AIDS-Lungenentzündung, teilweise auch Krebs wie die Kaposi-Sarkom, diese Sachen sind alle deutlich weniger häufig geworden. Aber die Leute werden auch älter und vielleicht altert es auch ein bisschen schneller. Teilweise haben auch Medikamente, können allenfalls die Gefahr von Herzkrankheiten fördern. Und die Leute sterben dann an einem Herzinfarkt häufiger effektiv heute, als sie das Jahr AIDS sterben.
Insgesamt sind heute rund 25'000 Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Pro Jahr sterben, wie gesagt, etwa 100 an den Folgen von dieser Infektion und 650 Menschen stecken sich jedes Jahr neu an. Es gibt darum also immer wie mehr Menschen, die HIV-positiv sind in der Schweiz. Krankheit kann noch nicht geheilt werden, nur eine Art eingeschläfert.
Wir können im Moment nicht das Virus rausbringen, aber das Virus können wir hindern, sich zu vervielfältigen und sodass es im Prinzip wie in den Zellen rein schlafend geleitet ist. Aber sobald wir die Medikamente aufhören, kommt es wieder führen.
Auch wenn es weder eine Heilung noch eine Impfung in absehbarer Zeit gibt, die Medizin, die Wissenschaft hat im Kampf gegen AIDS gewaltige Fortschritte gemacht. Wer heute Zugang zu diesen neuen, modernen AIDS-Medikamenten hat und Therapie auch streng einhalte, der oder die habe gute Chancen auf ein einigermaßen normales Leben. Die AIDS-Forschung läuft weltweit auf Hochtouren. Gerade vor ein paar Tagen ist wieder eine neue Studie publiziert worden, die zeigt, dass man das Ansteckungsrisiko präventiv ein Stück weit verkleinern kann mit einem neuen Medikament. Man ist also erfolgreich daran, der Seuche AIDS medizinisch die Stirn zu bieten. Aber es gibt auch Probleme. Etwa bei jedem Zehnten, der sich in der Schweiz heute neu ansteckt, stelle ich mir fest, dass die AIDS-Viren auf gewisse Medikamente bereits resistent seien, sagt der AIDS-Spezialist Hans-Jakob Fuhrer. Und was die Mediziner auch beschäftigen, sind die Nebenwirkungen, vor allem die längerfristigen Nebenwirkungen von diesen neuen Medikamenten.
Wir müssen schauen, wie die Medikamente auf die Länge vertreibt werden. Was haben sie für Auswirkungen auf Herz, Nieren, Leber, Knochen, Hirne? Das sind alles Sachen, die wir noch nicht ganz genau wissen. Und es ist auch durchaus so, dass gewisse, auch unter, bei den behandelten Patienten, gibt es denen ihre Organismus ist ein bisschen anders als der von den nicht HIV infiziert, indem dass es ein bisschen mehr wie eine Entzündungsreaktion ständig da ist. Es ist gut möglich, dass es nachteilig ist, dass sie mehr, dass sie eine Art wie früher alt könnten werden. Das sind Sachen, wo uns jetzt sehr beschäftigen und wo wir schauen wollen, was für Möglichkeiten das gibt, das zu erfassen und allenfalls auch vorzubeugen.
Viele Probleme sind noch nicht gelöst. Aber im Vergleich zu früher hat AIDS seinen Schrecken zum grossen Teil verloren. Einmal da bei uns. AIDS ist schon längstens nicht mehr die Horrorseuche, wo man automatisch daran stirbt. Und natürlich bringen die medizinischen Fortschritte im gleichen Zug auch mit sich, dass viele, gerade Junge, die Risiken unterschätzen und sich nicht mehr schützen.
Einerseits ist es auch eine gewisse Normalisierung. Also das ist auch, ich finde es auch nicht nur vorteilhaft, wenn man immer an den Tod denkt, wenn man Sex hat. auf der anderen Seite gibt es sicher Leute, die Risiken eingehen, wo sie, und ich finde, es sollte jetzt nicht eingehen. Also viel halt auch bei jungen Schulmännern, die ihr Coming-out jetzt haben, die kennen keinen einzigen, der an AIDS erkrankt ist. Vor 15 Jahren haben alle schwulen Männer ein Drittel oder die Hälfte von ihren Freunden gesehen, ganz schlimm sterben, und die haben gewusst, wenn ich das Virus noch nicht habe, dann muss ich mich schützen. Und heute ist es eben auch nicht sichtbar, und darum ist es auch für die Leute schwieriger, glaube ich, den Ernst von einer HIV-Infektion so tief in sich überzukommen, dass es sogar unter der Gürtellinie noch Wirkung hat.
Zahlen vom Bundesamt für Gesundheit zeigen folgende Entwicklung. In den 80er Jahren zuerst eine massive Zunahme von infizierten Menschen. Dann in den 90er Jahren gehen Neuansteckungen stark zurück. Prävention zeigt offenbar Wirkung. Aber dann, im neuen Jahrtausend, bleiben die Zahlen auf einmal stabil. Beziehungsweise nehmen sie sogar wieder zu. Stark zu, sogar vor allem bei den Homosexuellen. Zwischen 2004 und 2008 verdoppeln sich die Zahlen der neuen Ansteckungen. Und jetzt, Ende Jahrzehnt, scheint dieser Trend gebrochen. Die Zahlen gehen wieder zurück. Das BAG vermeldet einen deutlichen Rückgang um 17% im letzten Jahr. So viel zu den blutigen Zahlen. Als Arzt und AIDS-Experte sieht der Hans-Jakob Fuhrer jeden Tag die Menschen, die hinter dieser Statistik stehen. Dass sich heute immer noch so viele Menschen anstecken, etwa 650 pro Jahr, und das, obwohl man doch heute eigentlich alles über die Risiken weiss, das macht ihm Sorgen.
Es ist eine Tendenz, die ich nicht erwartet habe vor 15 Jahren und die sich jetzt aber in den letzten Jahren halt so auskristallisiert hat. Und ich finde es immer eine grosse Tragik, wenn ich einen jungen Mann oder eine junge Frau mit einer frischen HIV-Infektion sehe. Das ist nicht nötig, oder? Und es ist nicht, auch wenn wir das jetzt gut behandeln können, es sind keine Traubenzucker, die man futtert, und es ist nicht ein Leben, das gleich gut ist, wenn man HIV-negativ ist. Also ich finde, es lohnt sich schon, das zu verhindern.
Der Philipp würde das wahrscheinlich ohne Zögern unterschreiben. Der Philipp ist 60 und er gehört zu den HIV-Positiven, die sich in den 80er Jahren angesteckt haben. Vor 4 Jahren haben wir den Philipp schon einmal besucht. Seither hat sich vieles verändert in seinem Leben. Ein eindrückliches Gespräch mit einem Mann, der wegen HIV schon fast tot war, nach dem Elton John mit «The Last Song», einer von diesen grossen Songs zum Thema AIDS.
Yesterday you came to lift me up, as light as straw and brittle as a bird. Today I weigh less than a shadow on the wall, just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow leave the windows open, as fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me if you can, to shake this anger? I need your gentle hands to keep me calm, 'cause I never thought I'd lose.
this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. Things we never said come together. The hidden truth no longer haunting me. Tonight we touched on things that were never spoken. That kind of understanding sets me free. 'Cause I never thought I'd lose. I only thought I'd win. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son.
Der Elton John mit «The Last Song», da im Input auf DRS3. Die Jüngeren unter euch wissen das wahrscheinlich nicht mehr. Aber es hat eine Zeit gegeben, da ist Sex ohne Pariser fast ein bisschen wie russisch Roulette. Damals, in den 80er Jahren, ist AIDS das grosse Schreckensgespenst gsi, wo unter jede Bettdecke mitgekrochen ist. Und gleichzeitig ist Sex in der Öffentlichkeit noch ein riesen Tabu gsi, ganz besonders Sex unter Männern. Wo im Sommer 1985 die AIDS-Hilfe Schweiz gegründet worden ist, bricht deren, ihren frisch gewählten Präsident, als einer von den ersten, das Tabu. Der André Ratti, Fernsehjournalist, redet wie kaum jemand vor ihm in der Schweiz Klartext.
Ich bin selber homosexuell. Ich bin dieses Jahr 50. Und seit dem April weiss ich, dass ich AIDS habe. Ich habe einen ersten Schub von dieser Krankheit mit Gottes Hilfe und der von meinen Ärzten überwunden, erfolgreich überwunden. Aber meine Lebenserwartung ist statistisch gesehen nicht sehr günstig.
Der André Ratti hat leider recht gehabt. Tatsächlich ist es sehr schnell bergab gegangen mit dem. Genau 15 Monate hat der André Ratti noch gelebt gehabt, dann ist er an AIDS gestorben. Damals war AIDS noch absolut tödlich gewesen. Aber trotz einer millionenteuren Stop-AIDS-Kampagne, trotz der grossen Angst, haben sich zu dieser Zeit Tausende angesteckt in der Schweiz. 1988 hat man über 14'000 Menschen positiv getestet. Auch der Philipp, ein junger schwuler Mann, steckt sich in dieser Zeit an. Auch ihn hatte ich, so wie Steffi, vor 4 Jahren schon mal Besuch für Input. Damals sind wir inmitten von Dutzenden Kerzen in seiner Stube gesessen und haben Tee getrunken. Und er hat sich erinnert an den Moment, damals 1989, wo er sein positives Resultat erfahren hat.
Und dann hat mir der Professor gesagt, ja, ein gutes Jahr auch. Also 1 bis 2 schlechte. Dann habe ich gefunden, na gut, jetzt und dann tust du fast deine Beerdigung, jetzt kannst du wenigstens in aller Ruhe planen.
Der Philipp hat tatsächlich seine Beerdigung anfangen zu planen und ist schon mal die Urne anschauen. Sein Sterben aber, das hat auf sich warten. Jahr für Jahr ist ins Land gezogen und der Philipp hat immer noch gelebt. Mit viel Humor und später dann mit vielen, vielen Tabletten.
Naja, also ich bin im Monat bei 475. Aber immer mit guten Gedanken verbunden, wenn man sie nimmt. Also immer, wenn man die nimmt, sich sagt, so, jetzt schicke ich da wieder irgendetwas, für die Kinder da im Busch zu behalten. Oder?
Trotz 475 Tabletten im Monat, sein Immunsystem wird immer wie schwächer, immer wie anfälliger. Er hat mehrere Lungenentzündungen in diesen Jahren und mehrere schwere Grippen müssen überstehen. Dass der Philipp HIV-positiv ist, hat aber nie irgendjemand dürfen wissen, außer gerade seine Familie und seine allerengsten Freunde. AIDS sei nicht wie Krebs, hat der Philipp damals im Winter 2006 gesagt.
Es bleibt, es wird so bleiben. Das bringt man nicht weg. Man bringt es aus den Köpfen der Menschen nicht, dass das AIDS hat jetzt zu tun mit einem gewissen liederlichen, hurenhaften Leben. Das ist in diesen Köpfen drin, das könnt ihr nicht rausprügeln. Das ist, und da ist niemand so ehrlich und würde ich das wahrscheinlich sagen. Aber genau so ist es.
Das war der Philipp vor 4 Jahren. Heute sitzt der Philipp nicht mehr am Stubentisch. Der Philipp liegt in seinem Bett. 3 Mal haben wir unseren Interviewtermin verschieben, weil er zu erschöpft war. Die Medikamente, die er nimmt gegen die Schmerzen, haben ihn fast betäubt. Dann, an einem Regennachmittag, aber hat es endlich geklappt. Ich hätte, ganz ehrlich gesagt, den Philipp nicht mehr wiedererkannt. Er ist alt geworden in diesen 4 Jahren. Seine Haut, vor allem an den Händen, ist ganz dünn und durchsichtig. Er liegt in seinem Bett, neben ihm seine Sauerstoffmaschine, in der Nase ein durchsichtiges Schläuchli, das bläst Sauerstoff in seine Nase rein. Man hört es dann vielleicht auch ein bisschen, es tut wie eine Art Rauschen. An unser letztes Gespräch vor 4 Jahren mag der Philipp sich noch erinnern, sagt er.
Ja, sehr gut sogar. Das war einmal ein Sonntag. Das war tatsächlich noch viel anders gewesen, ja, in dieser Zeit. Ja. Das ist seitdem ist sehr viel passiert in meinem Leben.
Er ist nämlich fast gestorben. Oder tatsächlich gestorben oder am Sterben gewesen. Es ist schwierig, Worte zu finden für das, was er erlebt hat in dem Sommer vor 3 Jahren. Viel zu spät ist er mit einer schweren beidseitigen Lungenentzündung ins Spital gekommen.
Und nachher habe ich eigentlich fast nichts mehr gemacht. Ich war ohnmächtig gewesen. Und sie konnten zuschauen. Also auf jeden Fall durch meine Blutwerte, oder? Hat man gemerkt, es schaltet überall ab. Also die Nieren schalten ab. Also es ist nicht mehr gelaufen. Oder?
Also Sie waren eigentlich am Sterben gewesen?
Ja, ja. Ja, ja, wirklich. Und dann haben sie beschlossen, den Schalter umzukippen und mich zu lassen. Und dann haben sie meine Verwandtschaft gefragt. Und da habe ich bin ich so raus, aus dem Körper raus, oder? Nachher habe ich sie irgendwie probiert zu motivieren. Wir haben das abgemacht, oder? Nachher ja, ich zusammen schon, ja, auf jeden Fall.
Also abstellen?
Ja.
Und dann erzählt der Philipp weiter von dem, was er erlebt hat während dieser Zeitspanne. Erzählt von dem Stück Himmel, das er gesehen hat.
Es ist einfach das Stück Himmel, das ich anschauen konnte. Das war natürlich zauberhaft. Das ist ein Licht, das man nicht beschreiben kann, was gibt auf Erden. Das könnt ihr noch forschen, solange sie wollen. Das geht nicht. Das ist wirklich ein Licht, wo auch alles durchdringt, wo man strahlt, oder? Und man ist ja mit seiner Aura dort. Also ich habe meine Aura gesehen und ich weiß aber auch, dass mich jemand gezogen hat, also geführt hat, aber der hat nicht geredet in diesem Moment. Und nachher sind wir plötzlich abbremsen, ganz ruhig. Und dann habe ich 2 ganz grosse Hände gesehen. Von weitem. Und die haben mich zurückgedrängt.
Also ins Leben zurück?
Ja. Das hat deutlich geheissen, ins Leben zurück. Oder?
Wie war das für Sie?
Also ich habe nachher auch gesagt, ja, also wirklich, na ja, dann nehmen wir halt den letzten Biss noch. Merci vielmals und euch alles Gute da oben weiterhin. Und nachher bin ich da wieder hinterziehen gesaust. Und plötzlich bin ich wieder in meinem Bett gelegen und wach gewesen. Also nicht verwachet, sondern wach gewesen einfach. Ich bin also mit wachen Augen durch das Zeug.
Was der Philipp erst später wird erfahren, einer von den Ärzten hat offenbar in dieser Phase entschieden gehabt, der Philipp sei mit 57 Jahren zu jung zum Sterben. Und dann ist die ganze medizinische Technik aufgefahren worden, um den Philipp ins Leben zurückzuholen.
Ja, und nachher bin ich in die Versenkung gesetzt worden, ins Koma. An eine Blutmaschine bin ich gekommen, zum Blutwaschen.
Aber darf ich auch fragen, wenn Sie haben ja eigentlich wollen gehen und haben das mit Ihren Verwandten auch so abgemacht und trotzdem hat man Sie am Leben behalten?
Mhm. Ja, jetzt kann man fragen, Wut. Es wäre mir vielleicht noch eher gleich, wieder da zu sein. Das heisst, ich bin schon froh. Oder es ist natürlich klar.
Nachdem die Ärzte ihn wieder ins Leben zurückgeholt haben, hat eine monatelange Rekonvaleszenz für ihn angefangen. Er hat wieder ganz neu müssen lernen schreiben und lernen reden. Sein Herz ist seither schwach nach einem Infarkt. Seine Lunge ist heute zur Hälfte kaputt. Auch jetzt in dem Gespräch hat er Mühe mit Schnaufen. Und trotz Sauerstoff müssen wir das Gespräch etwa alle 10 Minuten unterbrechen, weil seine Lippen immer wieder blau anlaufen. Während er das Licht gesehen hat, wie er vorhin erzählt hat, während er schon im Himmel war oder wenigstens ein Stück von dem Himmel gesehen hat, währenddem sind bereits seine inneren Organe und auch seine Zehen und Teil der Füße am Absterben gsi. Ein Teil der Füße hat man darum müssen amputieren. Es ist still geworden um Menschen wie der Philipp. Menschen, die seit langen, langen Jahren HIV-positiv sind, die todkrank sind, erschöpft sind, ausgelaugt sind, weil bei ihnen die Krankheit trotz Medikament weiterläuft, wenn auch ganz, ganz langsam. Für Menschen wie ihn ist es schwer zu hören, dass AIDS ja nur noch eine chronische Krankheit sei.
Ja, ich habe zu einem Teil Gleichalterung. Also bei Gleichalterungen würde ich wirklich sagen, da ist etwas im Kopf.
Aber all die den Schrecken von damals nicht miterlebt haben, all die vergessen offenbar gern, dass AIDS ohne Tabletten immer noch tödlich sei. Die Viren einigermaßen in Schach behalten, so wie er das seit Jahrzehnten macht, das sei nämlich extrem kräfteraubend.
Sie sind natürlich mühsamst in diesem Schach behalten, oder? Nur ein Tablettchen vergessen, kommen sie mit grosser Freude.
Der Kampf gegen die Viren, gegen die HIV-Viren, der Kampf dauert für den Philipp jetzt 21 Jahre. Und es scheint, als sei der Tod nicht mehr allzu weit weg.
Ich glaube, man wird darum auch ruhiger, man merkt, das ist das, was ich mich hinterfrage jeden Tag. Habe ich mein Tagwerk vollbracht, oder? Wo ich nicht weiss.
6'000 Menschen sind in der Schweiz seit Ausbruch von dieser Immunschwäche AIDS gestorben. Jeden Tag stecken sich 2 neue an.
Ich wünsche mir von den gesunden Menschen ernst gemeinte Solidarität und nicht die vom 1. Dezember. Und dann sieht man ja dann. dass das Gefühl bleibt und die Vorsicht bleibt.
25'000 Menschen sind in der Schweiz HIV-positiv. So viel wie die Stadt Zug Einwohner hat. Die Menschen und ihre Familie, die erleben tagtäglich, dass AIDS nicht erkrankt ist, wie Krebs zum Beispiel. Wir haben es gehört, ganz am Anfang dieser Sendung, die Geschichte von der Steffi und ihren zwei Töchtern, die sich am Schluss nicht mehr haben mögen wehren gegen all diese Sprüche, gegen all diese verstohlenen Blicke und sich komplett aus dem Dorf zurückgezogen haben. Die Claudia, die jüngere Tochter, die ist jetzt 16. Und die Tatsache, dass ihre Mutter HIV-positiv ist, die Tatsache, die hat ihr Leben und das von ihrer Schwester extrem schwierig gemacht. Mit AIDS ist man immer noch nicht gleich akzeptiert, wie wenn man zum Beispiel Krebs hätte. Die Claudia aber wünschte sich trotzdem, dass es eines Tages genau so könnte sein.
Dass man sie so nimmt, wie sie sind und dass sie trotz der Krankheit ganz normale Menschen sind, so wie die anderen.
Ganz normale Menschen wie alle anderen sind HIV-Positive nämlich nicht. Immer noch nicht. Das erlebt auch der AIDS-Spezialist Hans-Jakob Furrer in seinem Alltag als Arzt.
Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft, und zwar alle Schichten der Gesellschaft, mit dem HIV und den HIV-infizierten Leuten lernen, so umzugehen, dass sie nicht gekränkt werden im Umgang. Sei das im persönlichen Umgang, aber auch im rechtlichen.
Weltweit leben etwa 30 Millionen Menschen mit HIV oder AIDS. Die allermeisten, nämlich etwa 70%, haben keinen Zugang zu medizinischer Behandlung. AIDS ist nicht gleich wie Krebs. Und vielleicht wird das auch immer so bleiben.
Es ist halt extrem viel dran gehangen. Das ist etwas, wo wir die ganze Geschichte tragen wir mit. Auch das Wort AIDS hat eben auch eine Geschichte, wo, wenn irgendjemand AIDS sagt, dann hängt die ganze Geschichte von AIDS an dem Wort. Und das ist eine gesellschaftliche Geschichte, die dort ist. Und das wird immer ein bisschen so bleiben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.